Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche brandaktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, dann freut uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als ich vorgestern in der Früh die Zeitungen gelesen habe, war ich sehr überrascht. Die Gewerkschaft und die Arbeitnehmer der metalltechnischen Industrie haben sich nämlich auf eine Lohnerhöhung geeinigt. Um durchschnittlich 7,4% sollen die Löhne rückwirkend ab 1. November steigen. Überrascht hat mir das Ganze aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil die Forderung der Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 10,6% gewesen ist und andererseits, weil der Gewerkschaftsbund schon die Freigabe für Streiks in den Betrieben genehmigt hat und schon 400 Betriebsversammlungen und eine Betriebsrätekonferenz zur Vorbereitung auf Warnstreiks am 7. November stattgefunden haben. Aber dann kam der Abschluss. 130.000 Beschäftigte arbeiten in der metalltechnischen Industrie, aber nicht nur für sie hat der Lohnabschluss eine Auswirkung. Weil die Metaller verhandeln immer als erstes und sind die gewerkschaftlich am stärksten organisierte Gruppe unter den Arbeitenden in Österreich. Das heißt, ihr Abschluss hat auch Signalwirkung für alle folgenden Kollektivvertragsverhandlungen in anderen Branchen. Und genau deshalb ist ihr Abschluss so wichtig. In der heutigen Folge wollen wir diskutieren, was soll man vom Verhandlungsergebnis halten? Ist es gut, weil zumindest über der Jahresinflation oder wäre da doch mehr möglich gewesen? Wie bereit für Streik sind die Arbeitenden in der Industrie gerade? Und wie herausfordernd ist die Arbeit als Gewerkschafter und Betriebsrat insgesamt? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Andreas Sprechtenhauser. Andreas ist Gewerkschafter beim gewerkschaftlichen Linksblock. Er arbeitet bei der Blum GmbH in Vorarlberg, die selbst unter dem Metaller Kollektivvertrag fällt und ist dort auch schon seit 5 Jahren Betriebsrat in der Firma. Schön, dass du heute da bist, Andreas, und an der Stelle auch nochmal Glückwunsch. Ihr habt ja bei der Betriebsratswahl im Oktober 2 Mandate dazu gewonnen als gewerkschaftlicher Linksblock. Das hat mich sehr gefreut, auch aus der Ferne.
Ja, danke, das war sehr erfreulich. Wir haben unsere Mandate verdreifacht zum letzten Mal und auch die Stimmen fast verdreifacht. Und sind jetzt ein richtiges Team und werden wir die nächsten 5 Jahre schauen, dass wir wirklich gute Interessensvertretung für unsere Belegschaft machen.
Sehr schön. Wir werden wahrscheinlich eh noch öfter auch zu Blum GmbH zu sprechen kommen, wie es bei euch in der Firma ist. Aber zu Beginn steigen wir gleich mal ein mit einer Einschätzung. Die Woche hat ja die 4. Verhandlungsrunde mit der metalltechnischen Industrie stattgefunden. Es waren schon Warnstreiks angekündigt, ich habe schon gesagt, jetzt hat es am Freitag aber doch eine rasche Einigung gegeben. Durchschnittlich 7,4% werden die Gehälter steigen. Was hältst du von dem Ergebnis?
Das Ergebnis liegt über dem, was ich erwartet habe. Ich bin ein bisschen ein Zweckpessimist, was solche Sachen betrifft und erwarte mir eher nicht so viel. Verwundert hat mich die Forderung von 10,6%, während gleichzeitig auf der Homepage von der ProG gestanden ist, dass die Produktivitätssteigerung in die ersten 6 Monate 2022 17% war. Jetzt habe ich mir nicht vorstellen können, dass das so weit runter geht, dass man mit 10,6 auskommt. Sie haben aber außer der durchschnittlichen Inflation von 6,3% haben sie das Wirtschaftswachstum des letzten Jahres herangezogen und so sind sie auf 10,6% gekommen. Für 10,6% Forderung ist das Ergebnis von, ich sage jetzt 8,9% für die niedrigsten Einkommen ein wirklich gutes. Und ich sehe das ein bisschen problematisch, wenn man sagt durchschnittlich 7,4%.
Warum?
Weil das ist nämlich so, die Lohntabelle bei uns geht von 2.100 bis 5.000 Euro. Und dadurch, dass sie nicht alles prozentuell gemacht haben, sondern 5,4% Lohnsteigerung plus 75 Euro fix, hat sich da ein Unterschied ergeben, weil 75 Euro für die kleinen Einkommen viel mehr Prozente bedeuten als wie für die großen Einkommen. Und das geht dann in der Lohntabelle von 8,9 für die Niedrigsten bis 6,9 für die Höchsten.
Ja.
Nur zahlenmäßig sind natürlich viel mehr Beschäftigte im unteren Bereich. Und man müsste das wahrscheinlich, man sollte das durch die Leute, durch die Betroffenen mitteln. Und dann wird nicht 7,4, sondern was wesentlich Höheres rauskommen. Weil so viel, glaube ich, gibt es nicht, die 5.000 Euro Grundlohn brutto haben.
Ah, du meinst, weil mehr Leute in den Betrieben weniger verdienen. Das heißt, unter die ist die Lohnsteigerung prozentuell höher, diesem Fixbetrag.
Mhm. Wenn man den Durchschnitt so macht, dann, glaube ich, verzerrt das Ganze ein bisschen. Ich würde das höher ansetzen. Eben, wenn man es durch die betroffenen Leute ermitteln würde, dann war das wesentlich höher und dann müsste sich die Gewerkschaft nicht vorwerfen lassen, dass sie unter 8% abgeschnitten hat.
Mhm. Jetzt haben wir ja vor der Podcast-Folge auch schon mal kurz gesprochen und überlegt, wann machen wir es und wie schaut es aus, und wir haben beide damit gerechnet, dass es nicht so schnell zu einem Abschluss kommt. Jetzt würde mich interessieren, warum hast du geglaubt, dass das noch länger dauern wird, die Verhandlungen, wenn du findest auch, dass das eher ein gutes Ergebnis ist? Genau.
Ja, es war für mich auch total überraschend. Ich war ja in der Nachtschicht und habe dann über Nachrichten habe ich nichts mitgekriegt, habe dann die Pro-G-Seite aufgeschlagen und war dann sehr überrascht, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Vor allem, weil das Anfangsgebot von der Unternehmerseite einfach so schlecht war, dass ich mir gedacht habe, es wird der Zaha-Kampf und es wird über einige Verhandlungsrunden gehen. Und es war ja in früheren Jahren auch nicht so, dass die reine Androhung von Kampfmaßnahmen so viel bewirkt, wie jetzt anscheinend.
Und wer dein Gefühl nicht, also das frage ich mich nämlich so, auch als bisschen Außenstehende, natürlich weiß ich jetzt nicht, wie die Stimmung in den Betrieben und so weiter war, aber glaubst du nicht, dass wenn man zu Kampfmaßnahmen gegriffen hätte, also wenn man dann tatsächlich auch noch Warnstreiks gemacht hätte nach dieser vierten Verhandlungsrunde, dass dann nicht noch mehr möglich gewesen wäre, auch noch oben? Weil ja, man kann natürlich jetzt die Jahresinflation hernehmen und das wird ja immer gemacht mit diesem knapp über 6%, aber gleichzeitig spüren wir ja jetzt gerade, dass die Inflation gerade steigt. Also im Oktober war es 11% Inflation und das wird wahrscheinlich auch noch mehr werden. Die Gewerkschaft hat jetzt eben 10,6% gefordert. Wäre da nicht noch mehr möglich gewesen?
Ich glaube schon. Im Vorfeld haben wir eigentlich schon Forderungen von 13% für möglich gehalten. Aber ich glaube, dass die Produktivitätssteigerung am Schluss recht stark abgesunken ist und dass dadurch die Anfangsforderung nicht so hoch war.
Mhm.
Und es hat natürlich auch Tradition, sie wollen sie am Tisch lösen. Die Sozialpartnerschaft ist ihnen ja wahnsinnig wichtig.
Mhm.
Und bei uns zum Beispiel, wir haben einen Witz gemacht bei uns in der Firma, weil die Auftragslage schlecht ist, haben wir gesagt, wenn wir jetzt streiken, das ist was Besseres, kann der Firma gar nicht passieren. Mhm. Weil wir nämlich so eine Auftragsflaute im Moment haben und das schlagartig, während wir vor ein paar Monaten noch unsere Aufträge kaum erledigen haben können, haben wir jetzt eine ziemliche Flaute. Und da haben wir gesagt, ja, streiken, das tat ihnen ja nur helfen, oder? Aber sie haben natürlich Angst, dass es solidarische Bewegungen gibt, weil das ist ja die Stärke in einem Arbeitskampf, wenn die Belegschaft zusammenhaltet und mehrheitlich die Arbeit niederlegt. Und vor dem haben sie generell Angst und nicht so sehr vor dem, was es ihnen kostet.
Wie ist das eigentlich beim Streikrecht, weil du sagst, es hätte der Firma vielleicht sogar geholfen, wenn ihr gestreikt hättet, weil natürlich, vielleicht müssen es dann weniger Kosten irgendwie für Strom oder sonst was ausgeben, aber werden Arbeitende eigentlich weiter bezahlt, auch wenn sie streiken schon, oder?
Nein, sie kriegen, wenn sie Gewerkschaftsmitglieder sind, kriegen sie von der Gewerkschaft eine Entschädigung. Und die entspricht 12-mal den Durchschnitt der letzten 3 Mitgliedsbeiträge.
Okay. Mhm.
Das deckt also wahrscheinlich nicht ganz das Einkommen ab, aber es ist immerhin ein bisschen was.
Mhm, spannend, das habe ich gar nicht gewusst. Und ich habe ein Interview gelesen, eher mit dem Rainer Wimmer, mit dem Chefverhandler, und da ist das auch als Argument gekommen, ob das nicht gut wäre sogar für die Betriebe, wenn man jetzt streikt, weil die Auftragslage eh so mau ist. Da hat er geantwortet und da würde mich interessieren, ob du das auch weißt, dass das halt auch total unterschiedlich ist von Unternehmen zu Unternehmen. Also dass es schon Unternehmen gibt, die jetzt riesen Auftragslage haben und wo gerade eh alles pfeift und gut rennt. Hast du da eine Einschätzung, wie das ist in der Branche?
Ja, das ist leider immer so, dass es halt unterschiedlich ist. Einerseits spielt die Größe des Betriebs eine Rolle, andererseits halt auch sind die Auftragsbücher total unterschiedlich. Bei uns war es so, dass nach Corona haben wir unglaublich viele Aufträge gehabt. Wir sind mit der Arbeit kaum mehr nachgekommen. Wir haben auch einen Personalstand sehr viel erweitert. Und das ist ganz plötzlich vor ein paar Monaten zusammengebrochen. Und es war bisher auch nicht möglich, da wirklich vorauszusehen, wie sich das entwickeln wird. Da muss man jetzt Geduld haben und sich das anschauen. Und es ist natürlich, das ist immer so, eine Sparte, wo verschiedene Sachen zusammenwirken und wo es nicht einheitlich überall gleich ausschaut mit der Auftragslage, mit den Energiekosten und so weiter. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede. Man mittelt das halt. Das ist nicht. Für viele ist das natürlich ungerecht, aber das ist bei uns Arbeiter ja auch so, dass das nicht für alle gleich ausschaut.
Ja, das stimmt auch wieder. Mich würde noch interessieren, bei dir in der Firma auch, du hast im Vorhinein ja gesagt, also wenn jetzt zum Warnstreik aufgerufen wurde, dann hättet ihr nicht gestreikt. Und dazu zwei Fragen. Einerseits, aus welchen Gründen wäre das so gewesen? Also sind das die du gerade gesagt hast, dass es halt fürs Unternehmen dann eh nicht schlecht gewesen wäre, wenn ihr gestreikt hättet? Oder ist es traditionell ein Betrieb, in dem nicht gestreikt wird, auch wenn die Auftragslage gut ist? Und was ist deine Einschätzung? Also wären die Arbeiterinnen und Arbeiter, weil das ist ja auch immer die Frage, wären die bereit dazu gewesen, auch zu streiken und zu sagen, wir legen jetzt die Arbeit nieder und wollen höhere Löhne, wenn die Gewerkschaft das ausruft?
Wir sind eine Firma, wo wir, also da, wir werden sehr gut gezahlt. Bis zu den letzten Kollektivvertragsverhandlungen, da haben wir die Nachtschichtzulage schon in der Höhe gehabt, die bei den letzten KV-Verhandlungen erhöht wurden. Und da gibt es halt viele so Sachen.
Das heißt, in der Betriebsvereinbarung höher angelegt schon? Oder?
Ja, größtenteils eigentlich freiwillig.
Okay,
Eine Gewinnbeteiligung haben wir auch. Das war halt früher so eine Jahresprämie. Jetzt heißt es Arbeiter- oder Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung und ist steuerfrei. Das ist auch neu. Das heißt, auch das hat sich erhöht. Ist aber auf freiwilliger Basis und nicht in einer Betriebsvereinbarung geregelt. Das heißt, das kriegen wir so schon. Und es ist halt so, dass dann auch der Betriebsrat sagt, ja schau, die Firma tut so viel für uns. Da können wir jetzt nicht streiken, da können wir ja nicht wehtun, oder? Wenn sie doch so gut ist zu uns. Das heißt, wenn wir mir streiken würden, dann war das eigentlich Solidarität mit den anderen Betrieben.
Weil die Lohnerhöhungen und so und für das man streikt, war ich eh schon durchgesetzt ist quasi.
Ja.
Zum Teil, ja.
Es war ja im Gespräch, zuerst wollten sie ja die 4,1% plus 2,2% Gewinnbeteiligung. Aber das ist halt eine sehr schwierige Sache, weil wenn eine Firma hergeht und reinvestiert, dann sind die Gewinne nicht mehr da. Man kann das immer so teilen, dass die Gewinne niedrig sind, dann schauen wir wieder schlecht. Und es kann natürlich auch mal Einbußen geben und dann schauen wir auch durch die Finger. Also das war jetzt für uns eigentlich, so hat mir das auch die Gewerkschaft bestätigt, keine lukrative Sache gewesen. Außerdem gibt es in den meisten großen Firmen gibt's sowas, dass einmal im Jahr eine Gewinnbeteiligung wird zum Teil auch anders bezeichnet, ausgesplittert wird.
Jetzt ist mir als Außenstehende vorgekommen, auch in der Zeit jetzt, bevor jetzt diese ganzen Verhandlungen waren, also, oder in dieser gesamten Verhandlungszeit, dass die Gewerkschaft sehr kämpferisch ist. Du hast selber schon gesagt, 10,6% Forderung, das hat dich überrascht, das hat mich auch überrascht, dass es über 10% war, aber sehr im Positiven auch, also dass es mal höher ausfällt als sonst. Und mir ist eben vorgekommen, da ist sehr viel Dynamik da. Und auch bei dieser Betriebsrätekonferenz waren ja ungefähr 2000 Leute da. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, die setzen das jetzt durch. Wie ist da deine Einschätzung? Vielleicht auch über deine Firma hinaus, weißt du da was? Also ist dein Gefühl, da war viel eben Kampfbereitschaft da? Wären die Leute auch in anderen Betrieben bereit gewesen zu streiken?
Ich bin überzeugt, dass es Betriebe gibt, wo die Solidarität in der Belegschaft so ist, dass mehrheitlich die Leute die Arbeit niederlegen. Ich glaube, bei uns wäre es aber nicht so. Also ich glaube, bei uns wären die Streikbrecher in der Mehrzahl. Das ist, sobald nur einmal befördert wirst, stehst du sofort unter Druck. Das geht so weit, dass die Leute gehindert werden, an Betriebsversammlungen teilzunehmen. Da kommt einfach ein Vorgesetzter und sagt, du kannst jetzt nicht hingehen, weil sonst steht deine Maschine. Und das sind halt Sachen, dass ich sehe, wo ich sehe, dass der Druck wahnsinnig groß ist, eben solche Sachen nicht zu machen. Andererseits ist die Betriebsversammlung das allerhöchste Gremium der Mitarbeitermitbestimmung. Die steht über dem Betriebsrat noch. Der Betriebsrat ist der Betriebsversammlung Rechenschaft schuldig und muss deshalb einmal im Jahr Betriebsversammlung durchführen.
Und bei der Betriebsversammlung, da können tatsächlich alle Arbeitenden hingehen und teilnehmen.
Da können und sollten also, alle hingehen, ja.
Außer es wird so viel Druck ausgeübt von den Arbeitgebern, dass man sich das dann vielleicht nicht traut, so wie du sagst. Ja.
Ja.
Jetzt ist es ja so, also ich würde gerne nachher eher noch so ein bisschen zur Betriebsratsarbeit kommen, aber davor bleiben wir vielleicht noch kurz beim Thema Streik. Und zwar ist es ja so, dass Streik generell in Österreich, du hast ja gesagt, Sozialpartnerschaft hat Tradition, die Leute wollen das am Verhandlungstisch regeln, die Gewerkschaft sowohl wie die Arbeitgeber. Und Streiks werden auch vom Österreichischen Gewerkschaftsbund nur als letzte Maßnahme meistens eingesetzt, wenn wirklich keine Einigung erreicht werden kann oder die Vorstellungen so weit auseinandergehen. Und generell müssen Streiks ja immer vom Österreichischen Gewerkschaftsbund genehmigt werden. Also wenn man in einer Branche streiken will, muss man sich immer das Okay quasi holen. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Also auch rechtlich, wie geht das dann vor sich bei so einem Streik? Also was sind da die Regeln dafür?
Ja, ich kann mich erinnern, da war, die Lehrer haben Kampfmaßnahmen gesetzt vor Jahren einmal. Und auch dort hat dann der ÖGB die Zustimmung geben müssen, worauf die Frau dann gesagt hat, es ist eigentlich keine Zustimmung, sondern es wird zur Kenntnis genommen. Also es kommt nicht vor, dass der ÖGB einen Streik untersagt, sondern er nimmt das zur Kenntnis und gibt damit das Okay. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Arbeitenden, die Kampfmaßnahmen übernehmen. Und sicher spielt da eine große Rolle, wie viel organisiert sind gewerkschaftlich.
Und aber damit das quasi, weil es gibt ja eigene Streikrechte in Österreich und auch diese Regelungen eben, wann darfst du fernbleiben, auch wann ist es der Recht fernzubleiben von der Arbeit. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn der ÖGB das zur Kenntnis nimmt, dann ist das auch rechtlich quasi gedeckt, dass man das machen darf.
Ja, das gilt für alle, auch für die Jugendvertrauensräte und für die Lehrlinge. Einzige Ausnahme, die Berufsschulen dürfen nicht bestreikt werden.
Spannend.
Also wenn der Lehrling gerade Schule hätte, das darf er nicht bestreiken.
Okay, weil Ausbildungspflicht wahrscheinlich oder sowas.
Ja, da kommst du nicht aus.
Aber das tut mir sehr leid für alle Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Jetzt noch eine letzte Frage zum Abschluss, die ich noch hätte an dich, bevor wir auf die konkrete Betriebsratsarbeit noch mal eingehen. Du hast das selber schon ein bisschen kurz angeschnitten bei dir, also du bist überrascht, positiv überrascht, aber hast vielleicht auch schon mit anderen Arbeitskolleginnen und Kollegen aus der Branche gesprochen. Was glaubst du, wie zufrieden sind eigentlich die Angestellten jetzt in der Metallindustrie mit dem Abschluss?
Ich glaube im Großen und Ganzen, so wie ich mit den Leuten geredet habe, eigentlich schon sehr. Die meisten haben sie weniger erwartet. Es gibt auch ein paar, die haben gesagt, ich war mit 6% da zufrieden gewesen. Ja, ich wahrscheinlich nicht, aber die Leute gibt's. Und vor allem ist es wichtig, weil im Vorfeld schon eine große Beunruhigung da war aufgrund der massiven Teuerungen. Es haben mir auch viele Leute gefragt, es hat ja die Teuerungsstoppen-Aktion vom ÖGB gegeben. Das war ein Thema, wo wir in Bregenz in furchtbarem Regenwetter gestanden sind. Ich war flatschnass bis auf die Haut. Das war wirklich das schlimmste Wetter, was ich jemals im Freien erlebt habe. Und trotzdem haben sie dort viele Leute versammelt und einfach gezeigt, dass ihnen das ein wichtiges Anliegen ist und dass sie besorgt sind, wie das weitergehen soll mit der Teuerung und so.
Ich finde, dass es teilweise auch ein bisschen so herausfordernd ist, weil natürlich die Metaller sind schon eine von den Branchen, die die höchsten Löhne auch haben, einfach weil sie auch so gut organisiert sind. Und deswegen ist dann vielleicht auch, also natürlich trifft alle die Teuerung sehr hart, aber macht dann vielleicht 6% oder 8% oder wie immer vielleicht nicht mehr so den großen Unterschied. Und gleichzeitig, oder sind Leute dann auch zufrieden, wenn es gerade einmal 6% sind. Und gleichzeitig finde ich es eben spannend, weil es ja so eine Signalwirkung hat, auch für andere. Also es ist jetzt die Sozialwirtschaft zum Beispiel verhandelt ja auch gerade ihre Kollektivverträge neu. Was ist so deine Erfahrung? Wie viel Einfluss hat das oder auch das Ergebnis von den Metallern jetzt für die anderen Kollektivverträge? Ist das, glaubst du, ein gutes Zeichen? In welche Richtung wird sich das entwickeln?
Prinzipiell wird es immer als gutes Zeichen gesehen. Aber den Kampf um die Lohnerhöhungen, den muss dann jede Sparte für sich selber machen, egal wie stark organisiert oder nicht. Mhm. Und ich denke mal, wenn weniger gut organisiert bist, aber viel Leute hast, die sich auf einen Arbeitskampf einlassen, dann ist viel außer zum Holen. Und du hast vorher die Sozialwirtschaft angesprochen, die fordern ja 15%. Die haben aber auch in die letzten Abschlüsse furchtbar draufgezahlt. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das die Sozialwirtschaft, die Kampfmaßnahmen damals beendet hat, wegen Corona. Und dann ist die Gewerkschaft hergegangen und hat ein furchtbar schlechtes Ergebnis eingefahren, also wo alle nur den Kopf geschüttelt haben. Statt 5 Stunden Arbeitszeitverkürzung hat es eine gegeben und vielleicht ein Jahr drauf noch eine, die haben für mehrere Jahre abgeschlossen. Auch das jetzt bei der Inflation ganz eine furchtbare Situation. Und deswegen freut es mich, dass die so kämpferisch hergehen und eben 15% fordern. Und ich wünsche ihnen, dass sie damit auch durchkommen. Weil die haben das echt verdient.
Ja, Slogan ist jetzt auch, sie wollen jetzt mehr Geld und nicht nur Applaus. Und ich finde, das ist sehr treffend in dem Bereich. Und ich finde den Appell von dir nochmal gut zu sagen, hey, das muss trotzdem, also auch wenn das Signalwirkung hat, das muss in den Branchen selbst diese Kämpfe geführt werden. Das heißt, an alle, die den Podcast hören und irgendwo in irgendeinem Bereich arbeiten, ich sie in der Gewerkschaft zu organisieren und so bei Kampfmaßnahmen teilzunehmen und vielleicht auch die anderen MitarbeiterInnen ein bisschen aufzustacheln. Dafür ist sicher eine gute Idee, auch für einen selber. Und wir haben im Podcast schon oft über die Teuerung auch gesprochen und sind immer eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das Einzige, was nachhaltig hilft, Lohnerhöhungen sind. Weil die Förderungen vom Staat zahlen wir uns dann oft selber über Konsumsteuern und so weiter und so fort. Und das, wo du halt ein bisschen was vielleicht auch von den Gewinnen, von den Profiten der Unternehmen wegnehmen kannst, sind halt nur mehr über die Löhne. Genau, deswegen finde ich ja immer so, man kann schon dieses Zahlenspiel auch machen und sollte auch. Also mit der Frage von, wie hoch ist die Inflation, wie viel Produktivitätssteigerung und was kann man da fordern. Aber wie weit es geht und wie viel gerechtfertigt ist, ist, glaube ich, dann immer auch die Frage, auf welcher Seite man steht. Also für die Leute, die arbeiten, wäre es auf jeden Fall gerechtfertigt. Man sagt ja immer, wenn man nicht nur ein Stück vom Kuchen kriegt, sondern die gesamte Bäckerei. Also halt, es gibt ein paar Zahlen. Andritz zum Beispiel hat ja riesen Dividenden wieder ausgeschüttet auch dieses Jahr. Also die lassen sich ja auch gut gehen und da ist sehr viel gerechtfertigt für mehr Lohnerhöhungen für Arbeitende. Genau, aber so viel dazu jetzt. Ich wollte noch mehr die Fragen, wie, also du bist jetzt ja seit 5 Jahren Betriebsrat bei Blum und ich wollte fragen, wie funktioniert die Vertretung im Betriebsrat generell? So, woraus setzt sich der Betriebsrat zusammen? Wie laufen so Betriebsratssitzungen ab? Welche Schwierigkeiten haben sie die da für dich auch vielleicht in deiner bisherigen Arbeit gezeigt bis jetzt?
Naja, die ersten 5 Jahre waren ja so, dass man von 18 Mandaten, die Mandatszahl hängt immer von der Mitarbeiterzahl ab und kandidiert habe ich für einen Arbeiterbetriebsrat. Das waren damals, glaube ich, ein bisschen über 2000 Mitarbeiter, also ArbeiterInnen. Und dort war das Ergebnis eben 18 Mandate zu vergeben, 17 war die Einheitsliste und GLB ein Mandat. Und da so reinzuschneiden, die haben sich nicht sehr gefreut. Anfangs war das sehr geprägt, die Zusammenarbeit, von sehr viel Misstrauen. Und wenn sie irgendwo wo was gehört haben von Streik, dann haben sie mich gleich gefragt. Das hat aber mit mir nichts zum tun gehabt.
Quasi im Betrieb, oder wie? Wenn jemand über Streik geredet hat.
Es hat Streikgerüchte gegeben aufgrund von den Corona-Maßnahmen. Ja, und also das ist aber nicht von meiner Seite gekommen und ich kenne auch niemanden, der das initiiert haben könnte oder sowas. Aber man hat natürlich gleich an mich gedacht. Also Das hat sich aber schwer verbessert. Also es ist jetzt wesentlich vertrauensvoller geworden und ich schätze den Einsatz der anderen Betriebsratskollegen sehr. Ich habe jetzt bei den jüngsten Wahlen als Wahlzeuge teilgenommen und ich muss sagen, was das für eine Strapazen sind und wie die das durchgezogen haben, das war wirklich 1A. Mhm.
Was ist deine Aufgabe eigentlich so als Betriebsrat? Was ist so dein Auftrag, dein Job eigentlich?
Ein bisschen ein Ohr und ein Auge drauf haben, wie es in die Leute geht und die Leute auch ansprechen, wenn es ihnen was nicht passt, weil es gibt ja viele, die den Kram dann schlucken, weil sie sich denken, man kann eh nichts machen. Weil es ist natürlich, in einer großen Firma ist die Hierarchie sehr mächtig und da sind einfach wahnsinnig viele, die sich denken, da kann man nichts machen und man kann aber was machen.
Man Hast muss du sich so nur Beispiele dafür, wo man sich da einsetzen kann oder wo dann Leute eher das schlucken, wenn da Missstände sind?
Bei uns in der Firma gibt es einen so einen Missstand und zwar hat ja jeder Mitarbeiter das Recht, einmal im Jahr auf eine Wochenpflegefreistellung, wenn Ehepartner oder Kinder oder so erkrankt sind oder pflegebedürftig. Und bei uns ist das so Mode, dass leitende Angestellte dir das ausreden und da irgendwie so Alternativvorschläge machen, dass nur ein paar Stunden wegbleibst und wenn es möglich ist, so wenig wie möglich das auskostest. Und das ist im Endeffekt ist das nichts anderes. Also zu meiner Zeit, zu mir hat man gesagt, nein, du musst arbeiten kommen und wir zahlen der Pflegekraft. Und das ist aber, wenn du kleine Kinder hast, kannst du das vergessen. Und es ist auch nicht wahr. Du kannst nicht von heute auf morgen eine Pflegekraft engagieren, das ist gar nicht möglich. Aber es gibt so immer die Versuche, den Leuten dieses Recht auszureden. Ganz früher war es auch so, dass sie gesagt haben, nein, du kriegst nur einen Tag frei, wenn du umziehst. Was überhaupt nicht wahr ist, aber sie haben es halt probiert, weil wenn die Leute das nicht gewusst haben, dass sie ein Recht auf einen zweiten Tag haben, dann haben sie halt drauf verzichtet. Und das sind so Sachen, wo ich mich schon eingehängt habe und das immer wieder klarzustellen versucht habe.
Und was würdest du sagen, sind jetzt dadurch, also damals hast du quasi ein Mandat gehabt, neben dieser Einheitsliste, jetzt seid ihr zu dritt im gewerkschaftlichen Linksblock, da im Arbeiterbetriebsrat. Habt ihr da jetzt mehr und andere Möglichkeiten, auch in der Gewerkschaftsarbeit, nochmal lauter zu sein oder mehr Leute zu organisieren oder andere Dinge zu machen?
Ja, das aus zwei Leuten, also es ist bei uns ja so, dass der Ersatzmann mit einbezogen wird in die Betriebsausschusssitzungen. Das ist etwas, was ich sehr begrüße, weil umso mehr Leute einbezogen werden, umso Leute mehr sammeln Erfahrung. Und das finde ich sehr gut, dass das bei uns so gelöst ist. Und wir haben jetzt da von 2 auf 6 erhöht und sind jetzt ein richtiges Team, haben dadurch viel mehr Kontaktmöglichkeiten. Wir sind ja auch nicht alle nur von einem Fleck, sondern es sind jetzt 2 Abteilungen, 2 Werke, wo wir Leute drin haben, wo wir dann versuchen, dass wir uns möglichst oft treffen. Das ist halt schwer, weil wir auf verschiedene Schichten aufgeteilt sind und so. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer nachfragen können, aktuelle Ereignisse einschreiben können, sodass wir immer voneinander informiert sind. Und man hat jetzt auch im Wahlkampf schon gesehen, dass es wesentlich besser funktioniert, viele Leute anzusprechen, wenn wir mehr sind.
Und da geht es so nah um solche Dinge, oder? Also eben diese Solidarität untereinander zu stärken oder eben zu schauen, dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt, auch wenn sowas passiert, wie eben, dass Arbeitsrechte ausgehöhlt werden sollen oder sowas. Also je mehr Leute da halt Bescheid wissen darüber und da solidarisch sind miteinander, desto ja, besser ist das dann halt für alle Arbeitenden, oder? Und würdest du sagen, also dass das so ein großer Teil von der Arbeit da ist?
Das ist schon ein großer Teil von der Arbeit, ja. Weil wir haben bisher im Arbeiterbetriebsrat 2 Freigestellte gehabt, den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt einer dazukommt, weil ich weiß die Sprünge nicht, ob wie viel Mitarbeiter der dritte freigestellt wird. Aber das läuft natürlich hauptsächlich über, die ganze Informationen laufen über die Freigestellten. Das Treffen mit der Geschäftsleitung läuft über die Freigestellten und die müssen da die Informationen dann halt weitergeben in die Betriebsausschusssitzungen, beziehungsweise wo man noch Arbeiter und Angestellte getrennt sind und wo nur Betriebsräte zum Zug kommen, das sind Besprechungen von Kündigungen. Mhm. Kündigungen von Seiten der Firma gegenüber Mitarbeitern. Da muss immer Wochen vor Kündigung der Betriebsrat informiert werden und der Betriebsrat muss dann dazu eine Stellungnahme abgeben.
Mhm. Also auch so zu der Frage, ist es gerechtfertigt, dass die Person, darf die gekündigt werden, so aus eurer Sicht gesehen quasi?
Ja, es gibt immer wieder Sachen, wo es heißt, nein, das wäre soziale Härte. Das hat da in den letzten 5 Jahren hat das stattgefunden, dass der Einspruch erhoben wurde und dann wurde nicht gekündigt.
Mhm.
Oder es könnte auch sein, dass Motivkündigungen vorliegen, also Kündigungen aus niedrigen Motiven, wie zum Beispiel, weil einer linker Gewerkschaftler ist oder sowas.
Mhm.
Und deswegen ist wichtig, dass da der Betriebsrat die Möglichkeit hat, Stellung zu nehmen.
Ich finde, das zeigt auch nochmal, wie viel Handwerksarbeit, wie viel Wissen man da eigentlich auch braucht, so wenn man gewerkschaftlich als Betriebsrat oder so arbeitet, weil so von außen geht's und ist dann oft nur so ein Streik oder Leute organisieren oder sonst was, aber dass man das Wissen hat, auch über Arbeitsrechte, Kündigungsschutz und so weiter und so fort, diese ganzen Abläufe, das ist ja auch sehr voraussetzungsvoll eigentlich. Jetzt habe ich noch eine spezifische Vorarlberg-Frage an dich. Und zwar ist es ja spannend, dass Vorarlberg da sehr spezifisch ist, was so ArbeiterInnenvertretung angeht, weil in den meisten anderen Bundesländern ist es ja so, dass die sozialdemokratische Gewerkschaft am stärksten ist. In Vorarlberg ist es die konservative, die ÖVP-nahe Gewerkschaftsfraktion, die auch Mehrheit steht in der Arbeiterkammer. Wie würdest du sagen, gestaltet sich da die Gewerkschaftsarbeit vor diesem Hintergrund auch als Teil vom gewerkschaftlichen Linksblock? Macht das irgendeinen Unterschied, glaubst du, oder eh nicht?
Naja, wie das unter sozialdemokratischer Übermacht stattfindet, lasse ich mir vor die anderen Kollegen erzählen. Also... Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, wie es bei uns ist. Und ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Das sind, der ÖGB ist halt fraktioniert und stehen mehr oder weniger Parteien dahinter, auch in der Struktur des ÖGB. Und wer immer dort die Macht hat, der schaut halt, dass er sie mit möglichst allen Mitteln verteidigt. Und ich glaube, da schenken sie sich nichts, die Roten oder die Schwarzen, sondern das machen sie mit den gleichen Mitteln.
Jetzt habe ich noch eine letzte Abschlussfrage an dich. Wir haben jetzt schon sehr viel über den Metallo-Abschluss, wie man den einschätzen kann, was da vielleicht noch möglich gewesen wäre, wenn man gestreikt hätte, was da aber vielleicht auch die Wirren und Schwierigkeiten sind bei so einer großen Industrie wie der Metallindustrie, dass es da sehr viele unterschiedliche Unternehmen gibt. Also da gibt es irgendwie viel, was man in Betracht ziehen muss und gleichzeitig ist ja trotzdem immer die Frage dann so am Schluss, was jetzt tun, was auch tun als quasi linke Gewerkschaftsfraktion, was glaubst du, wäre da die Aufgabe, der Auftrag für die nächsten Jahre, um vielleicht auch den ÖGB nochmal kämpferischer zu machen, zum Beispiel?
Ich glaube, dass da eine Lücke klafft. Also bei uns zum Beispiel, mein ersten Wahlkampf, bevor ich Betriebsrat geworden bin, habe ich so angelegt, dass ich gesagt habe, der Betriebsrat bei uns, und es ist auch so, auch der Arbeiterbetriebsrat, da sind ganz viele Angestellte drinnen und viel aus der Führungsebene und so. Und ich habe gesagt, es klafft zwischen der Institution und der Basis, klafft einfach ein Loch. Da ist eine Lücke. Und das wollte ich auflösen. Ich wollte den Informationsfluss von der Basis zum Betriebsrat, den wollte ich verbessern beim ersten Antreten.
Mhm.
Weil mir ist es wichtig, ich habe ein bisschen was gegen die Stellvertretermentalität. Ja, wählt's mich und ich mache für euch. Sondern man muss die Leute einbinden, man muss sie mitholen, damit sie erfahren und erleben, dass sich in einem Betrieb die Solidarität auszahlt, weil sie stark macht.
Mhm.
Und das ist etwas, wo ich auch für die Zukunft immer wieder schauen werde, dass das durchgesetzt wird, dass man die Basis mehr ins Boot holt. Oder sich vielleicht ein bisschen auf die Basis zubewegt. Ich meine, teilweise passiert das mit Online-Umfragen und sowas, aber ganz allgemein ist meine Erfahrung, wenn du einfach Gewerkschaftsmitglied bist, ja, dann kannst du einmal im Jahr auf Ausflug fahren Und sonst kannst du halt die Homepage mit den Überschriften anschauen und das war's dann eigentlich auch schon. Ein KV kannst du noch nachlesen, aber so richtig das Instrument, das ÖGB nutzen mit den ganzen neuen Rechtsprechungen, das kannst du erst als Betriebsrat. Und das finde ich schade.
Mhm. Ja, voll. Ich glaube, das ist eher so eine Kritik, die öfter aufkommt und die aber nochmal wichtig finde zu betonen. Also, dass es schon auch passieren kann, dass sie die Funktionäre in der Gewerkschaft und dass das auch passiert, abheben von den normalen Arbeiterinnen und Arbeitern, von den anderen und dass das halt was ist, was auch was wäre, was eine Linke irgendwie reinbringen muss. Also dann auch diese solidarische Idee und Gedanken, weil das ja das ist, was am Ende stark macht. Auch in solchen Fragen von, streiken wir jetzt, welche Lohnerhöhungen, wie viel, wie solidarisch ist man da? Insofern finde ich das eher einen sehr, sehr guten Schlussappell, auch von dir, Andi. Ganz, ganz großes Dankeschön für deine Einschätzung und dass du heute im Podcast zu Gast warst.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Sehr cool. Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, dir Gewerkschaftsarbeit mal ein bisschen näher anzuschauen, dann schau doch einfach auf die Website vom gewerkschaftlichen Linksblog und meld dich und werd aktiv. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!